Ausführungen, was sind Glaubenssätze? Ein Glaubenssatz ist eine Brille. Eine Brille, durch die ich in die Welt schaue. Stell dir vor, du setzt eine Brille auf, die eine grünliche Färbung hat. Dann siehst du die ganze Umwelt grün. Nimm eine Brille, die eine blaue Färbung hat, und die ganze Umwelt wird blau. Nimm eine Sonnenbrille, die eine graue oder ja schwärzliche Einfärbung hat und die ganze Umwelt wird dunkel. Die Lichtverhältnisse in der Außenwelt bleiben, also die Farbverhältnisse zueinander, die Lichtintensität zueinander, die bleibt. Das heißt, wenn man sich an diese Einfärbung gewöhnt hat, kann man immer noch die Dinge zueinander ins Verhältnis setzen. Aber der absolute Farbklang ist eingetrübt. Das heißt, man nimmt bestimmte Farbunterschiede zwischen den Dingen nicht mehr wahr. Bestimmte Unterscheidungen zwischen den Dingen verschwinden und andere Unterscheidungen, wie zum Beispiel hell-dunkel, tritt dominanter in die eigene Wahrnehmung. Dieses Brillenbeispiel ist mal eine Analogie, um sich klarzumachen, wie Glaubenssätze wirken. Eine zweite Analogie ist die Frage: Sitze ich unter der Erde, sitze ich auf der Erde, sitze ich im oberen Geschoss eines Hauses oder sitze ich auf der Spitze eines Turmes oder sitze ich auf der Spitze eines Berges? Ja, das ist auch eine Analogie für Glaubenssätze. Also, wo in meiner Konstitution fokussiert mich der Glaubenssatz? Fokussiert er mich sozusagen auf der Spitze des Fernsehturmes? Das wäre sowas wie eine Geist-Selbst-Fokussierung, dass man die Dinge aus der Geist-Selbst-Perspektive anschaut. Fokussiert mich der Glaubenssatz auf die Spitze eines Berges? Ja, dann habe ich so eine Art Ich-Position. Das heißt, ich sehe die Landschaft vor mir, aber auch den Weg in die Landschaft hinein, der den Berg runterführt in die Landschaft hinein. Das wäre so eine Art Ich-Position, also auf dem Berg sitzend. Dann gibt es die Möglichkeit, im oberen Stockwerk eines Gebäudes auf die Straße zu schauen. Man ist also noch im Häusermeer drin. Ja, das wäre so eine Art Bewusstseinsseelenverfassung. Also man hat eine Wahrnehmung von dem sozialen Ganzen einer Wohnung, eines Hauses, ist zwar an der höchsten Stelle, aber ist halt trotzdem eingebettet. Ja, wenn man dann sozusagen im Haus runtergeht und auf die Straße geht, dann ist man da vielleicht Verstandes- und Gemütsseele. Ja, und wenn man sich dann ins Auto setzt oder auf dem Fahrrad setzt und sich in das Gewühl der Menschen stürzt, dann gerät man in die Empfindungsseelenperspektive. Ja, und dann gibt es die Menschen, die fühlen sich sozusagen ganz im Körper gefangen. Ja, das wäre dann in der Analogie gedacht. Menschen, die halt irgendwie im Busch sitzen oder in der Sandkiste oder die im Wasser drin sitzen oder vielleicht sogar unter der Erde sitzen, ja, die haben ja gar keinen Abstand zur Welt, ne, sind ganz eingebettet in irgendein Sinnesfeld. Ja, wie komme ich dazu, diese Analogien zu setzen? Man muss sich bei dem Thema Doppelgänger Folgendes klar machen. Ein Doppelgänger besteht auch in seiner Programmierung aus Veden, also aus Lebensgeistringen. Diese Lebensgeistringe sind praktisch dem Doppelgänger eingewoben und führen dazu, dass im Doppelgänger ganz bestimmte Lebensgeistringe kombiniert werden, die eben mehr oder weniger, ja, mehr oder weniger das Gefühl verschaffen, eingebunden zu sein in den Körper oder eben im Ich oder sogar im Geist selbst über der Körperwelt zu schweben. Das heißt, diese vedischen Ringe im Doppelgänger erzeugen ein Selbstgefühl, das mehr oder weniger eingebunden ist. Das war jetzt das zweite Bild. Und sie erzeugen eben bestimmte Gleichschaltungen. Ja, wenn ich also eine grüne Brille aufsetze, also eine grün gefärbte Brille, ne, dann sehe ich alle Rottöne und alle Grautöne erscheinen mir dann gleich. Ja. Oder wenn ich eine blau gefärbte Brille aufsetze, dann erscheinen mir alle Gelbtöne und alle Grautöne erscheinen mir als gleich. Also ich kann, wenn ich bestimmte gefärbte Brillen aufsetze, kann ich manche Unterschiede besser sehen und andere Unterschiede gar nicht mehr sehen. Und viele Aussagen dessen, was ich wahrnehme, generieren sich ja an der Unterscheidung der Dinge, ja. Also erinnert euch an diese Übung mit dem Astralleib, dem Tier und der Pflanze, ja. Also die astralische Konstitution des Tieres wird dann besonders deutlich, wenn ich sie mit der astralfreien Konstitution der Pflanze vergleiche. Das heißt, das Astralspezifische des Tieres wird nicht dadurch deutlich, dass ich zwei verschiedene Tiere beobachte, dort auch, aber weniger stark, sondern da besonders deutlich, wo ich das Tier mit der Pflanze vergleiche. Das Tier hat eine astrale Konstitution, die eben Gestank, Geruch, bestimmte Laute und so weiter generiert. Und die Pflanze hat diese spezifischen astralen Gerüche, Klänge und so weiter nicht. Ja. Und diese Polarisierung von Eindrücken, die eben zur klaren Wahrnehmung bestimmter Unterscheidungsmerkmale führt, aber eben auch zur Angleichung anderer Merkmale führt, das ist das, was eine eingefärbte Brille bewirkt. Zurück zum Glaubenssatz. Der Glaubenssatz hat also die Wirkung, dass mir bestimmte Dinge gleich erscheinen und dass sich andere Dinge stärker unterscheiden kann. Man kann sich also folgende Fragen stellen bei der Sammlung von Glaubenssätzen. Die erste naive Frage ist einfach, was für Überzeugungen generiert dieser Doppelgänger oder ja, der Magnetismus, mit dem ich mich da gerade befasse? Was für Überzeugungen generiert der? Dann kann man sich die Detailfrage stellen, ja, in welche Differenzierungsfähigkeit führt mich dieser Magnetismus oder später der Doppelgänger hinein? Also was sind das für Unterscheidungsfähigkeiten, die mir durch den Doppelgänger stärker zum Bewusstsein kommen? Und die dritte Frage könnte sein, welche Realität blenden diese Glaubenssätze oder blenden diese Überzeugungen komplett aus? Also es gibt ja immer, wenn man eben in eine bestimmte Richtung schaut mit seiner Brille, dann schaut man ja nicht in die andere Richtung. Also man schaut eben in eine Richtung, hat dort eine 180-Grad-Wahrnehmung. Wenn man den Kopf wendet, hat man vielleicht sogar eine 270-Grad-Wahrnehmung. Aber es sind eben 90 Grad vollkommen im unsichtbaren Bereich, sodass ich also mit diesen Glaubenssätzen eine bestimmte Realität erfasse, aber eben einen Teil der Realität auch komplett ausblende. Und für die spirituelle Erfahrung oder für die spirituelle Weltbetrachtung ist es nicht ganz unerheblich, sich diese Polaritätsfrage immer mal wieder auch zu stellen. Also, worauf fokussiert mich dieser Doppelgänger und welche Realität blendet dieser Doppelgänger vollkommen aus? Ich möchte abschließend das nochmal an einem praktischen Beispiel deutlich machen, das ich selber in meinem Leben beobachte. Ich habe einen Doppelgänger, einen Mysterienlehrer-Doppelgänger oder einen Doppelgänger, der geistig kreiert wurde, um die Rolle als spiritueller Lehrer auszufüllen. Und dieser Doppelgänger hat eine ganz bestimmte Art von Ausblendung. Und diese Ausblendung, die dieser Doppelgänger generiert, ist, dass das Leben auch einfach sein kann. Also dieser spirituelle Lehrer, der sieht eben, der generiert eben eine Brille, in der die Welt ganz komplex und ganz differenziert erscheint. Also die Dinge werden ganz differenziert, die Dinge werden ganz vielgestaltig und jedes einzelne Ding kriegt tausende von Aspekten. Und das, was damit komplett ausgeblendet ist, dass Menschen Zufriedenheit damit erleben können, dass sie gar nichts über die Welt verstehen. Also die vollkommene Zufriedenheit mit der eigenen Dummheit, die wird komplett ausgeblendet. Ja, also alle Menschen haben in diesem Weltbild, das dieser Doppelgänger erzeugt, das Bedürfnis zur differenzierten Weltauffassung. Ja, das Bedürfnis nach differenzierter Weltauffassung, das ist so eine Art Grundannahme, die dieser Doppelgänger in meine Seele einzeichnet, wenn ich diesen Doppelgänger denn aktiviere. Ja. So viel zu diesem blinden Fleck-Thema, ja. Und natürlich muss man sich das immer wieder mal klar machen, in welche Einseitigkeit man durch einen Doppelgänger gerät. Das ist aber zugleich natürlich das Potenzial, die Einseitigkeit ist das Potenzial, weil nämlich alle Menschen, die diese Differenzierung suchen, natürlich von so einem Doppelgänger profitieren können. Dann hat dieser Mysterienlehrer Doppelgänger noch die Eigenschaft, dass er eine bestimmte Gleichschaltung macht. Das wäre die rote Brille, ne, die zwischen Grün und Grau nicht unterscheiden kann. Also in diesem Doppelgänger gibt es eine gewisse Gleichschaltung. Und zwar gibt es diese Gleichschaltung zwischen männlicher und weiblicher Spiritualität. Also dieser Mysterien-Doppelgänger, der kann nicht unterscheiden zwischen weiblicher Spiritualität und männlicher Spiritualität. Weil er vermittelt sozusagen das reine Gesetz ohne charakterliche Einseitigkeiten. Charakterliche Einseitigkeiten werden nicht als Einseitigkeiten dargestellt, sondern halt einfach als spezifische Formen. Aber das, was eine Frau erlebt, unter Umständen erlebt an der männlichen Spiritualität oder was ein Mann erlebt an der weiblichen Spiritualität, nämlich dass ihm oder ihr da vollkommen fremde Charakterzüge begegnen in der Art, wie man Spiritualität versteht, auslebt und in sich bewegt. Diese Unterschiede im Erleben, die blendet der Mysteriendoppelgänger auch vollkommen aus. Er beschreibt diese Unterschiede einfach als Charaktermerkmale, aber identifiziert sich nicht mit diesen Charaktermerkmalen, sodass er die Gefühlswallungen, die sich aus dieser Unterscheidung im Einzelmenschen ergeben, nicht erfassen kann. Er kann darüber reflektieren, dass diese Dinge auftreten können, aber er fühlt sie so nicht. Ne? Also er vermittelt nicht männliches Spiritualitätsgefühl und weibliches Spiritualitätsgefühl. Er vermittelt Gedanken darüber, dass es diese Gefühle geben kann und er vermittelt vor allem Einsichten, warum sie entstehen. Aber er vermittelt nicht das Gefühl, in der weiblichen Spiritualität drin zu sein oder in der männlichen Spiritualität drin zu sein. Das ist einfach auch nicht seine Aufgabe. Ja. Wir hatten diese Diskussion in der Akademie immer mal wieder über männliche und weibliche Spiritualität. Ich habe diese Diskussion aus diesem Mysteriendoppelgänger heraus immer für absurd gehalten. Aber natürlich gibt es Menschen, die sind mit ihrer Spiritualität noch ganz in der Empfindung und im Verstehen wollen ihres Charakters eingebunden, eingebettet und auch gefangen. Und für die ist Spiritualität eben eine männliche und weibliche Spiritualität. Und da gibt es fundamentale Unterscheidungen, die gar nicht anders sein können, wenn man da drin vollkommen drin steckt in diesem weiblichen und männlich-spirituellen. Also das ist etwas, was mein Mysterienlehrer-Doppelgänger, mein spiritueller Doppelgänger eben ausblendet. Ja, so wie die rote Brille eben grün und grau nicht unterscheiden kann, so kann der Mysterienlehrer-Doppelgänger weibliche und männliche Spiritualität prinzipiell unterscheiden, aber er beschreibt es eben als Charakterunterschiede und nicht als zwei fundamental voneinander getrennte Welten, so wie der Mensch, der in die männliche oder weibliche Spiritualität sich gebunden fühlt, dies tun würde. Er würde da eben zwei fundamentale Welten beschreiben und sagen, es gibt wenig Brücken zwischen beiden Welten, es gibt Brücken, aber es gibt eben wenig Brücken und ich bin als Mensch eben in der einen oder anderen Welt gefangen. Und diese Gefangenschaft, die kann der Mysterienlehrer-Doppelgänger eben gar nicht nachvollziehen. Insofern hat er da eine Art Gleichschaltungsmechanismus in sich. Ja, und darum geht es, ja, dass man die Potenziale des Doppelgängers bemerkt. Ja, und ein Glaubenssatz ist eben ein Gleichschaltungsmechanismus. Ja. Der Glaubenssatz, alle Menschen wollen sich spirituell entwickeln, ist genauso eine Gleichschaltung, ist eine Einseitigkeit, aber ist eben ein Paradigma, was sich aus meinem Mysterium der Doppelgänger ergibt. Er nimmt eben an, alle Menschen wollen sich spirituell entwickeln. Und genauso gibt es natürlich das Gegenteil, ne? Keiner will sich spirituell entwickeln. Und diese Polarisierung, die in den Doppelgängern auftauchen, die entstehen dadurch, dass man sich eben einmal in der Fensterposition befindet und einmal in der Spiegelposition. Erinnert euch vielleicht an die Konstitution des Astralleibes, der eben einmal Fensterkonstitution sein kann und einmal Spiegelkonstitution. Also einmal befindet man sich in seiner Seele in einem Spiegelsaal und das andere Mal befindet man sich in einem Fenstersaal. Ja, stellt euch vor, ihr seid in einem Raum, wo nur Fenster sind, und stellt euch vor, ihr seid in einem Raum, wo nur Spiegel sind. Ja, wenn man in dem Raum ist, wo man nur Spiegel hat, dann bemerkt man sich von der Welt getrennt und kann leicht zu negativen Aussagen über die Welt kommen. Man befindet sich praktisch im Dualismus. Wenn man aber sich in dem Saal befindet, in dem nur Fenster sind, dann kann man sich mit der Welt verbinden und geht damit in den Monismus. Und wenn ihr euch jetzt euren Doppelgänger vorstellt, einmal in der monistischen Verfassung, einmal in der dualistischen Verfassung, dann kehren sich die Glaubenssätze gewissermaßen in ihr Polares um. Wenn ich also in meinem Fenstersaal bin, wenn also der Mysterienlehrer-Doppelgänger im Fenstersaal ist, dann glaubt er, alle Menschen wollen sich spirituell entwickeln. Wollen sie ja auch, viele merken es nur nicht. Ja. Und wenn dann der Mysterien-Doppelgänger im Spiegelsaal ist, dann kann er schnell denken, keiner will sich spirituell entwickeln. Ja, ich stehe hier mit meinem spirituellen Entwicklungsempfinden vollkommen alleine da. Also ihr könnt diese Glaubenssätze aktivieren oder den Doppelgänger aktivieren, diese Energie aktivieren und euch dann in das Mantra stellen, ich bitte meinen Astralleib in die Spiegelfunktion, in den Spiegelsaal, ja, und dann merkt ihr, wie ihr ganz in die Einsamkeit, in das Alleinsein rutscht. Und dann könnt ihr eure Seele bitten, in den Fenstermodus zu gehen. Ich bitte die Aura in die Fensterkonstitution zu wechseln. Oder ich bin im Monismus. Das wären so die zwei Mantren, die man meditieren kann. Und dann merkt man plötzlich, dass man mit der Welt verbunden ist. Und dann kommt man zu diesen Pauschalaussagen. Ne? Alle Menschen interessieren sich für Spiritualität und so weiter. Ja, dann gibt es noch einen dritten Aspekt zum Thema Doppelgänger. Und das ist der Aspekt der Verbundenheit der Glaubenssätze mit den Wahrnehmungsmustern und mit den Handlungsmustern. Wenn man sich also jetzt klar macht, was sind Glaubenssätze? Glaubenssätze sind also gedankliche Setzungen über den Zustand der Welt, also praktische Begriffsbrillen, dann unterscheiden sich diese Begriffsbrillen von den Wahrnehmungsmustern dadurch, dass die Begriffsbrillen eben mein Bild der Außenwelt prägen und die Wahrnehmungsmuster prägen meine Erfahrungsmöglichkeiten in der Innenwelt. Das sind kleine Differenzierungen, die für einen spirituellen Menschen leicht nachvollziehbar sind. Für einen nicht so spirituellen Menschen besteht allerdings gar kein Unterschied. Der sagt, ob ich nun die Außenwelt in mir erlebe oder in mir Außenweltelemente als Symbole erlebe, das ist ein und dasselbe. Da gibt es keinen Unterschied. Genauso ist es mit den Handlungsmustern. Man kann sagen, meine Glaubenssätze führen zu bestimmten Handlungen. Also gibt es zwischen Glaubenssätzen und Handlungsmustern keine Unterschiede. Die Gegenfrage wäre, gibt es denn Handlungsmuster, die keine Glaubenssätze sind? Und da kann man selbstverständlich fündig werden in der Konstitution und sagen, ja, es gibt Triebe zu essen, es gibt Triebe zu lieben, es gibt Triebe der Ängste, es gibt Paniktriebe, es gibt Überlebenstriebe und so weiter. Die haben keine primären Glaubenssätze, die erzeugen nicht unbedingt irgendein Denken oder irgendein Fühlen, sondern die sind einfach als Triebe da und es sind sozusagen Handlungsmuster, die ganz ohne Glaubenssätze und Wahrnehmungsmuster auskommen. aus der geistigen, michaelischen Perspektive kann man dazu sagen, es gibt beides. Es gibt Menschen, die haben Glaubenssätze und davon getrennte Wahrnehmungsmuster und davon getrennte Handlungsmuster und Triebe, Antriebe. Und es gibt Menschen, da sind diese Dinge miteinander verbunden. Da ist ein Glaubenssatz da und der hat Wahrnehmungscharakter und der hat Handlungscharakter. Es gibt eben beides. Und warum gibt es beides? Traditionell ist es eben so, dass das verbunden war. Glaubenssätze, Wahrnehmungsmuster, Handlungsmuster waren in eins. Also ein Doppelgänger hatte Glaubenssätze, ein Doppelgänger hatte Wahrnehmungsmuster und derselbe Doppelgänger hatte auch Handlungsmuster. Und durch die Einweihung der Menschheit in den letzten 100 Jahren sind diese Dinge eben zerfallen, sodass in vielen Menschen gibt es Handlungsgewohnheiten, die völlig losgelöst sind von Wahrnehmungsmustern und die wiederum sind losgelöst von Glaubensmustern. Ja, da kann es passieren, dass in einem demselben Moment ein Mensch ein Handlungsmuster auslebt, was komplett anderes denkt und davon völlig indifferente Wahrnehmung hat. Bis dahin, dass er was Bestimmtes denkt, was nicht zu seinen Wahrnehmungen passt und was schon gar nicht zu seinen Handlungen passt. Ja, so eine Art Schizophrenie tritt dann ein. Ja, die Menschen klagen über Umweltverschmutzung und darüber, dass irgendwie Klima sich erwärmt, ja, während sie ein Schnitzel essen und ja, irgendwelchen Verpackungsmüll nicht in die Mülltonne tun, sondern irgendwie auf die Straße werfen. Ja, so, da ist dann das Handlungsmuster Schnitzel essen und das Handlungsmuster Verpackung wegwerfen. Das ist völlig losgekoppelt von dem Denken über Klimawandel und Klimakatastrophen, weil die Menschen die Zusammenhänge nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollen. Und wenn sie sie verstanden haben, nicht auf sich beziehen, nicht auf ihr aktuelles Handeln beziehen können. Und das hat damit zu tun, dass sie eben sich selbst nicht wahrnehmen, ja, und die Wahrnehmung, die sie in der Welt haben, mit ihrer Selbstwahrnehmung nicht synchronisiert bekommen. Und darin drückt sich diese Zerspaltung des Menschen aus, von der Eingeweihte wie Rudolf Steiner immer wieder sprechen, dass sie eben sagen, die Seele zerfällt in Denken, Gewohnheiten, also in Gedankengewohnheiten. Sie zerfällt in Gefühlsgewohnheiten, also in Wahrnehmungsmuster, in Erlebnismuster und sie zerfällt in Handlungsmuster, in Handlungsimpulse, in Handlungsgewohnheiten. Und diese drei agieren vollkommen getrennt und es fällt dem Menschen gar nicht auf, dass er in diese Trennung zerfällt. In dem Sinne könnt ihr also in eurer Seele vollkommen widersprüchliche Dinge finden, die später dann aber in einem und demselben Doppelgänger auftauchen. Der neu modellierte Doppelgänger ist praktisch eine Neuzusammenfügung dieser zerfallenen Glaubenssätze, Wahrnehmungsmuster und Handlungsmuster und fügt also zusammen, was ursprünglich mal zusammen war, aber im Laufe der Menschheitsentwicklung eben auseinandergefallen ist. Insofern kann es sein, dass ihr in euren Listen Glaubenssätze aufgelistet habt, Wahrnehmungsmuster aufgelistet habt und Handlungsmuster aufgelistet habt, dann einen Doppelgänger modelliert und dann bemerkt, dass völlig widersprüchliche Glaubenssätze, Handlungsmuster und Wahrnehmungsmuster zu einem und demselben Doppelgänger verschmelzen. Es kann aber auch sein, dass ihr Wahrnehmungsmuster habt oder Glaubenssätze, die dann in einem Doppelgänger auftauchen. Und plötzlich entdeckt ihr in diesem Doppelgänger vollkommen widersprüchliche Handlungsmuster, Triebe, Gewohnheiten, ja, die ihr noch gar nicht in eure Liste geschrieben hattet, weil sie euch gar nicht bewusst waren. Insofern empfehle ich, eine Liste mit Glaubenssätzen zu schreiben, eine zweite Liste mit Handlungsmustern zu schreiben und vielleicht auch noch ein paar Wahrnehmungsmuster aufzulisten. Zuzuordnen, in welchen Jahrsiebten diese Handlungsmuster und Wahrnehmungsmuster entstanden sind. Und mit diesen zwangsläufig immer unvollständigen Listen dann in die Modellierung zu gehen, in den Modellierungsworkshop zu gehen, um dort dann Doppelgänger zu modellieren, um dann zu untersuchen, Welche Wahrnehmungsmuster, Glaubenssätze und Handlungsmuster sind in diesen Doppelgängern verbunden worden? Und welche neuen Glaubenssätze, Wahrnehmungsmuster und Handlungsmuster sind in diesen Doppelgängern in Erscheinung getreten, die ich vorher gar nicht gesehen habe? Also Mut zur Lücke, Mut zu Fehlern gehört dazu, nicht alles von vornherein parat haben zu wollen. Wenn man allerdings gar nichts parat hat, also wenn man überhaupt gar nichts in seiner Liste stehen hat, man keine Glaubenssätze aufgelistet hat, keine Handlungsmuster, keine Wahrnehmungsmuster, dann hat man auch nichts, womit man die Modellierung starten kann. Ja, das heißt, ihr könnt in dem Modellierungsworkshop nur dann mitmachen, wenn ihr irgendeine Qualität habt, wenigstens ein Glaubensmuster aus einem bestimmten Jasibt. Insofern ist es wichtig, dass man zu jedem Jasibt, ich sag mal, mindestens zwei, drei Glaubenssätze sich aneignet, weil wir haben ja in jedem Jasibt einen Berufsdoppelgänger, einen Beziehungsdoppelgänger und einen Persönlichkeitsdoppelgänger. Und deswegen wäre es wichtig, in jedem Jasibt mindestens einen Glaubenssatz zum beruflichen Wirken zu haben, einen Glaubenssatz zum Beziehungsleben zu haben und einen Glaubenssatz für die Persönlichkeitsentwicklung zu haben. Also für die Frage, wer bin ich, warum bin ich, was ist mein Lebenssinn und so weiter. Das war jetzt also eine zusammenfassende Einführung in das Thema Glaubenssätze mit einem Link auf Wahrnehmungsmuster und Handlungsmuster und der Frage, wie viel muss ich vorbereiten, um im Modellierungsworkshop teilnehmen zu können.